Die EduCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Diesmal zu Gast auf unserem Sofa Johnny Häusler, Gründer der Teenage Internet Work Convention, kurz TinCon, und der Republika, Europas größter Konferenz der digitalen Gesellschaft. Wir sprechen mit ihm über die Funktion der TinCon als Bühne für den digitalen Lebensraum junger Menschen und darüber, wie Jugendliche mehr Mitsprache bei politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen gewinnen können. Diese EduCouch-Ausgabe ist zudem für alle empfehlenswert, die sich für die Frage interessieren, ob und wie sich wirtschaftliche Unternehmen an Schulen und in der Bildung engagieren sollten. Und wenn ihr die Meinung unseres Gastes zur Reunion von Guns N' Roses erfahren wollt, solltet ihr sowieso dranbleiben. Wie immer, danke fürs Zuhören. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen Emburg GmbH.
Das ist echt brutal. Herzlich willkommen auf der EduCouch, auf der Didakta 2018. Ich freue mich sehr, dass wir heute Johnny Häusler gewinnen konnten, der sich auf die EduCouch mit uns setzt. Wir wollen aus dem großen Potpourri an Möglichkeiten, über die man mit dir sprechen könnte, wollen wir natürlich so ein bisschen die Bildungs- und digitalen und Jugendsachen fokussieren. Selbst da gibt es nochmal eine Riesenauswahl. Wir haben gerade, bevor die Kamera lief, mal kurz angefangen, über Musik zu sprechen. Eine Frage vorweg. Guns N' Roses Reunion, muss man da hingehen oder nicht?
Weiß ich auch noch nicht. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Also wenn man die YouTube-Clips sieht, so jetzt von den aktuellen Tourneen, ist das schon respektabel. Aber ja, man muss vielleicht, ich meine, ich sehe ja auch nicht mehr so gut. Insofern, wenn ich dann irgendwie weiter hinten stehe, dann ist es, glaube ich,
okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe es gemacht.
Ach so, okay.
Golden Circle. War geil.
Ja? Okay. Ja, dann denke ich.
Aber es hat mich interessiert, nach, wie du darüber denkst.
So, ach, kann man schon bringen, ist halt so Klassiker, oder?
Muss man eigentlich machen, ja.
Also Appetite for Destruction war schon echt ein großartiges Album.
Sehr gut, da sind wir uns schon mal einig. Eine Frage, die mich einfach persönlich interessiert bei der Recherche, was spielt eigentlich der Fluss und Wasser in deinem Leben für eine Rolle? Das taucht eigentlich überall auf, alles Mögliche, was ich gelesen habe. Das ist echt ein Thema.
Ja, das stimmt.
Wo kommt es her?
Naja, das hat ja mit Spreeblick angefangen, was dann der Name für meinen Blog wurde. Und das ist so um 2000 rum passiert, als wir eigentlich ein Online-Magazin, ein Stadtmagazin machen wollten in Berlin und tatsächlich auch Büros hatten mit einem Blick auf die Spree. Und einer unserer damaligen Mitarbeiter sagte dann auf der Suche nach einem Namen, damals hießen die ja alle so an Yahoo angelehnt, also alle Startups und neuen Sachen, die hießen irgendwas ohne Vokale oder so merkwürdige Namen. Und dann habe ich gedacht, nee, wir brauchen sowas Currywurst-Berlinerisches. Und dann sagte Patrick damals irgendwie Spreeblick. Und tatsächlich waren alle Domains frei, was uns super überrascht hat. Und dann ist es irgendwie dabei geblieben. Und dann gibt es natürlich in London Calling diesen Ausruf I Live by the River. Und The Clash waren für mich die einzige Band, die wichtig ist. Und deswegen gibt es
da... Für die ihr sogar mal eröffnet habt, oder?
Genau, 84 haben wir mit meiner Band Plan B damals in Düsseldorf gespielt.
Okay, ich merke gerade, mein Plan scheitert, mit dir über was anderes zu sprechen als über Musik.
Lass uns über Musik reden.
Also ich würde tatsächlich gerne auf die digitalen Themen kommen, auf die Bildungsthemen, auf die Themen, die mit Schule zusammenhängen. Als allererstes interessiert mich eigentlich, also Republika ist ja klar, aber ihr habt ja eigentlich ein relativ neues Format, 2-3 Jahre jetzt entwickelt, die TinCon. Sag doch mal, was das ist und was der Gedanke dahinter ist.
Wenn du davon ausgehst, dass man die Republika kennt, ist am leichtesten immer zu sagen, die TinCon ist eine Art Republika, aber für Jugendliche.
Das heißt, machen wir es nochmal einen Schritt zurück, wer jetzt vielleicht die Republika auch noch nicht kennt.
Genau. Die Republika ist eine Konferenz im weitesten Sinne, die wir in Berlin vor 11, 12 Jahren angefangen haben. Und die von 600 Besucherinnen und Besuchern auf mittlerweile 9000 gewachsen ist und im Grunde genommen alle digitalen Gesellschaftsthemen verhandelt. Also das ist wirklich ein komplett heterogener Ansatz, der alle möglichen Themen von Technik bis hin zu kulturellen Geschichten, von Kunst bis Politik, alles behandelt. Das ist halt ein sehr weites Feld. Und wir haben im Laufe der letzten Jahre festgestellt, auch durch die Arbeit von Tanja, meiner Frau, und mir an diesem Buch Netzgemüse, was vor inzwischen 5 Jahren rausgekommen ist, wo wir versucht haben, uns mal mit der digitalen Realität von Jugendlichen auseinanderzusetzen und so ein bisschen Elternratgeber zu sein. haben wir festgestellt, eigentlich bräuchte es sowas auch für junge Menschen, also so 13 bis 21, weil, das weißt du ganz bestimmt, dass das Internet oder der digitale Lebensraum von Jugendlichen ist ein komplett anderer als meiner.
Ja.
Also da geht es nicht nur um WhatsApp oder andere Messenger, die wir inzwischen ja alle benutzen, sondern die werden quasi durch YouTube auch miterzogen.
Mhm.
Ja, das
absolut.
Ist so. Da geht es ja nicht nur um Entertainment. Und haben gedacht, wir bräuchten so ein Meetup, so einen geschützten Raum eigentlich, wo man diese Themen mal verhandeln kann, auch für Jugendliche. Und wussten aber, bevor wir es in 2016 zum ersten Mal veranstaltet haben in Berlin, überhaupt nicht, ob das funktioniert. Also so ein Konferenzformat ist ja jetzt nichts, was 15, 16, 17-Jährige kennen.
Absolut.
Und es funktioniert aber super. Also wir haben halt Vorträge mit langen Diskussionen hinterher. Du kannst bekanntere YouTuberinnen und YouTuber, die halt auch ein bisschen was Inhaltsvolles anbieten in ihren Kanälen, da treffen, auf Augenhöhe dich mit denen unterhalten. Es gibt kleine und große Workshops, bei denen du wirklich was mitnehmen kannst, also von Robotik über Upcycling, also da geht es dann auch darum, aus Müll Mode zu machen oder so. Und das macht super Spaß, und zwar in erster Linie, was mich immer wieder freut, sind die Diskussionen, die stattfinden zwischen Jugendlichen und dann auch teilweise erwachsenen Rednerinnen oder Rednern, weil Jugendliche sind viel uneitler. Die haben ein großes Interesse an den Themen. Und wo du halt bei einer Republika oder bei anderen Konferenzen steht ja immer jemand, der dann aufsteht und hinterher noch eine Frage, muss ja immer betonen, dass er entweder auch Professor ist oder auch ein Buch geschrieben hat oder eigentlich
Subfrage.
Der Größere. Ja, genau.
Meine Frage gliedert sich in zwei Fragen.
Genau. Oder eigentlich der größere Experte ist. Und es fällt halt bei Jugendlichen größtenteils weg, sondern die fragen halt frei heraus, was sie auf dem Herzen haben.
Auf eins möchte ich ansprechen. Du hast jetzt mehrfach das Wort Verhandeln benutzt. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass da schwingt ja irgendwie auch eine Message mit, also ein Verständnis von Politik, ein Verständnis von Mündigkeit, ein Verständnis von demokratischen Prozessen. Mhm. Spielt das eine Rolle in eurer Organisation dieses Events? Ist es auch das, worum es geht? Also wenn du sagst, wir verhandeln die, ist das was anderes als wir präsentieren den, das ist was anderes als wir, also...
Unbedingt.
Was ist der Gedanke da?
Warum wir die TinCon als Teenage Internet Work Convention, also so eine Abkürzung, ins Leben gerufen haben, ist halt, weil wir festgestellt haben, dass Schulen und Elternhaus einfach auch nicht mehr mitkommen und bestimmte Dinge nicht mehr leisten können. Und was uns fehlt, ist zum Beispiel auch eine politische Bildung also und auch eine Demokratisierung und vor allen Dingen die Möglichkeit zur Teilhabe.
Ja.
Also wir haben da selber viele Erfahrungen mit unseren beiden Söhnen und mit vielen Kindern von Bekannten und Verwandten gemacht. Was wirklich fehlt, ist die Möglichkeit für Jugendliche, zum Beispiel im Schulbereich, im Bildungswesen, im Schulalltag wirklich mit zu agieren und mit zu bestimmen und auch einen Einfluss zu haben. Und ich glaube, dass was wir heute an politischer Richtung sehen, die dieses Land teilweise einschlägt oder auch andere Länder in Europa, das hängt auch damit zusammen, dass wir diese Partizipationsmöglichkeiten Jugendlichen nicht genug geben, beibringen, sie schulen in demokratischen Prozessen. Insofern, ja, wir haben da schon...
Ihr müsst alles mündige Demokraten werden, aber dann stellt euch bitte dahin und jetzt sagen wir euch, wie es geht. Dann wird nach von vorne eigentlich indoktriniert, auf eine andere Art und Weise.
Genau, das ist wirklich das große Problem. Ja, ich meine, wenn man sich Schulen anguckt, in allen Bereichen, also sei es bei uns im Verein, da steckt ja ein Verein dahinter, hinter der TinCon, oder in Unternehmen, es wird immer mehr von kollaborativer Arbeit geredet, es wird von kleineren Arbeitsgruppen geredet, du hast so Schlagworte wie Design Thinking, wie man Ideen entwickelt und so. Und dann guckst du in die Schule und das hat sich seit meiner Schulzeit nichts verändert.
Seit der Industrialisierung hat sich eigentlich nichts verändert.
Das stimmt. Da steht eine Person, die auch ganz alleine gelassen wird, also die ja auch fast keine Möglichkeit hat, im Schulalltag als Lehrkraft sich Hilfe dazu zu holen oder gemeinsam mit anderen zu arbeiten, vor oft 30 jungen Menschen, soll denen was beibringen auf eine Art und Weise, wie kein Unternehmen mehr funktioniert oder kein gesellschaftlicher Prozess mehr funktioniert.
Deswegen bindet ihr ja, glaube ich, auch schon in Planung und Durchführung Jugendliche ein, oder? Wie geht das genau?
Du bist extrem gut vorbereitet.
Das ist ja...
Also da gibt es verschiedene Stufen. Wir haben ganz am Anfang schon so eine Art Jugendbeirat gegründet.
Okay.
Auch um zu verhindern, dass... Also wir sind ein junges Team. Wir sind, glaube ich, die Ältesten da.
Ist das okay?
Also...
Werdet ihr gedisst deswegen?
Das ist total okay. Naja, ab und zu gibt es ein paar Sprüche, aber wenn ich gebückt laufe und so. Okay. Nein, das ist alles toll. Aber du brauchst natürlich den Rat und Beistand von Jugendlichen, weil du ansonsten an denen vorbeikuratierst. Also wenn ich so ein Programm für eine Jugendkonferenz auf die Beine stelle, dann muss ich wissen, da gibt es einen großen Programmworkshop, da sind dieses Jahr, glaube ich, 27 Teenager dabei gewesen, die dann erstmal sagen, welche Themen interessieren uns, welche Sprecherinnen und Sprecher können wir uns davor vorstellen. Das hilft uns dann in der Umsetzung, die wir natürlich leisten müssen, weil die zur Schule gehen oder in eine Ausbildung stecken oder an der Uni. Das ist der Jugendbeirat, den haben wir dann auch in so Chatgruppen. Immer wenn es mal so Rückfragen gibt, dann donnern da die Nachrichten rein. Es gibt ein U21-Team, also Leute, die tatsächlich dann auch beim Programm, bei der Organisation der Bühne und des Programms und auch der Technik und der Redaktion mitarbeiten.
Das ist jetzt noch Orga, das ist jetzt nicht das Event selber, sondern es geht dann schon um die Planung.
Genau, das heißt, die sind da wirklich Teil des Teams in ihrem zeitlichen Umfang, den sie leisten können. Und dann gibt es auf der Bühne einfach auch Sprecherinnen und Sprecher, die unter 21 sind und die coachen wir vorher. Da geht es eigentlich eher sowas wie laut sprechen und so oder welche Punkte hast du vielleicht vergessen in dem Vortrag und so. Und die nennen wir dann Expertines.
Weil
es natürlich was ganz anderes ist, wenn mir eine 17-Jährige was über Online-Gaming erzählt, als ein 30-Jähriger.
Absolut.
Und das ist so ein dreistufiges Modell, die Jugendlichen wirklich teilhaben zu lassen. Und das ist insgesamt einfach irre spannend. Das ist auch anstrengend natürlich. Aber also ich lerne von denen wirklich sehr, sehr viel.
Das glaube ich sofort. Ich meine, im Grunde wäre das ja auch ein Ansatz, den man mal überlegen könnte, wie man sowas auf Schule überträgt. Wie können wir zusammen etwas organisieren, auf die Beine stellen, machen und wirklich an aktiven Projekten Dingen lernen und nicht immer diese ganze Segmentierung in den Fächern, das sind ja auch letztendlich sehr unnatürliche Trennungen ganz oft.
Eigentlich
wir reden dann von Dingen, ach nee, das ist der andere Bereich, das ist jetzt Mathe, das ist kein Physik mehr und so. Und dann, die Welt ist natürlich anders.
Und genauso mit der Digitalisierung, das geht ja nicht, im Kern geht es doch nicht um die Frage, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die bestehen auf das Fach IT irgendwie, finde ich auch in Ordnung. Ich glaube, wenn jeder zumindest weiß, wie Computer funktionieren und was künstliche Intelligenz ist und so, dann ist das sehr, sehr gut und wichtig. Im Grunde genommen betrifft ja aber die Tatsache, dass diese Welt immer digitaler wird, alle Bereiche.
Ja.
Und genauso kann ich Technologien einsetzen, um bestimmte Themen, die in der Schule vorkommen, besser umzusetzen, besser beizubringen. Mhm. Es gibt aber auch andere Bereiche, da brauche ich überhaupt keine Technologie. Ich kann das Internet auf einem Blatt Papier mit einem Stift erklären. Also es ist so eine Mischung, aber ich finde, man muss weg davon, dass es immer nur um Technologie oder um Programmieren geht. Es ist viel, viel übergreifender. Und das Thema der Partizipationsmöglichkeiten von Jugendlichen, die ja so wahnsinnig demografisch unterrepräsentiert sind und die aber diese Zukunft bauen sollen und die viel, viel mehr, ich meine, ich habe wahrscheinlich statistisch gesehen mehr Vergangenheit als Zukunft. Ne? Und die Leute, die an den Schalthebeln sitzen, sind nochmal 20 Jahre älter als ich. Insofern finde ich, dass diese Jugendlichen, die diese Zukunft für sich selber bauen sollen, die müssen einfach mehr Mitspracherecht haben, die müssen früher wählen dürfen, die müssen mehr eingebunden werden und zwar in alle möglichen Prozesse. Das geht hin bis zu Konferenzen oder wie oft werden Tanja oder ich eingeladen. Ja, wir reden über Jugendliche. Wie immer, bei allen Themen mehr mit den Leuten reden als über sie.
Ich denke, das würde natürlich erfordern, dass wir auch bereit sind, dass mal was schief geht. Dass man lernt bei so einem Prozess.
Ja.
Das passt natürlich auch nicht so wahnsinnig gut in unsere Zeit, wo die Dinge einfach alle rundlaufen müssen und irgendwie alles geleckt ist und so. Ich finde diesen Gedanken der Partizipation sehr schön. Ich würde gerne auch noch mal auf einen anderen kommen. In einem deiner letzten Blogbeiträge hast du dich auch relativ offen für wirtschaftliches Engagement im Schulbereich positioniert. Jedenfalls nicht so unkritisch, wie das oft passiert. Also zumindest gesagt, wir müssen überhaupt mal drüber reden, was das eigentlich ist. Im Moment reden wir eigentlich völlig am Thema vorbei. Kannst du diese Position noch mal ein bisschen erläutern? Also es gab ja einige Beispiele in der Vergangenheit. Calliope zum Beispiel extrem gedisst worden, zu Unrecht vielleicht. Es gibt andere Beispiele, aber diese Frage nach, wie können wir was ändern und ist vielleicht eben auch muss vielleicht auch die Schule und die Schulentwicklung und die Politik und alles muss das nochmal von außen Impulse bekommen. Sind Kooperationen mit der Wirtschaft da denkbar, möglich, nötig? Das würde mich nochmal interessieren, wie du darüber denkst.
Es ist schwierig, aber wir haben nun mal, man sagt ja heutzutage, spricht man ja von Stakeholdern.
Ja.
Also es gibt einfach verschiedene gesellschaftliche Bereiche, die sich mit dem Thema Bildung auseinandersetzen und dazu gehören auch Unternehmen. Dazu gehören auch Digitalunternehmen wie Google, Facebook, wer auch immer. Ich finde, es braucht einfach alles klare Regeln, weil natürlich müssen wir verhindern, dass Unternehmen mit ihren ganz eigenen Interessen Einfluss nehmen auf die Art, wie wir Kinder und Jugendliche erziehen und ausbilden.
So, also gut, die müssen ja noch keinen Lehrplan schreiben.
Ganz genau. Also ich habe jetzt gehört, dass Google zum Beispiel schon den Support mit Geräten, den sie einigen Schulen gegeben haben, wieder zurückziehen, weil wenn die nicht funktionieren, fällt das auf das Unternehmen zurück. Mhm. Das ist ja echt sehr komplex.
Ja.
Ich frage mich nur, also ich glaube ja persönlich nicht, dass es am Geld scheitert, aber wenn es an Geld oder Hardware oder so scheitert, dann sollte man sich auf jeden Fall mal an den Tisch setzen und überlegen, kriegt man so ein Modell hin, wo viele verschiedene Parteien, ich meine, letztendlich ist auch Cornelsen ein Unternehmen.
Natürlich.
Und also wir wissen, dass der Schulbuchmarkt auch ein umkämpfter ist. Mhm. Und da hoffen wir und gehen davon aus, dass bei guten Schulbuchverlagen halt keine Einflussnahme in eine bestimmte Richtung stattfindet und dass das, was in diesen Büchern steht, wahr und echt ist. Und solche Regeln und solche Kontrollmechanismen braucht man natürlich auch, wenn man daran denken sollte, Unternehmen wie Google oder Apple oder wen auch immer im Bildungsbereich zu integrieren. Mhm. Ich glaube aber, das geht. Mhm. Und wenn wir sie nicht brauchen...
Das wäre jetzt meine Frage. Geht es oder brauchen wir sie?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich blicke da nicht mehr durch. Also ich meine, vor einem Jahr stand Frau Wanka da und hat wie viele Milliarden?
5 Milliarden, versucht. Ich habe noch nichts davon gesehen.
Angekündigt, die dann irgendwie nicht abgerufen wurden oder
ja,
so.
Ja.
Es ist, ich glaube immer nicht, dass es wirklich am Geld scheitert, sondern es ist ein schwieriger Prozess. Wir haben dieses Problem, dass die Bundesländer und der Bund irgendwie in Entscheidungen getrennt sind. Es ist echt kompliziert, aber ich glaube, wenn wir weiter sagen, wir müssen jetzt bald mal anfangen, dann ist es einfach zu spät. Und dann ist es so, dass Jugendliche zum Beispiel vor YouTube sitzen, sich da einmal den Schulstoff sowieso holen. Mhm. Also gibt es ja verschiedene Formate für Nachhilfe, klar, wo ja auch Lehrer gerne mal reingucken. Ja,
unbedingt.
Oder das auch im Unterricht abspielen, habe ich auch schon gehört. Mhm. Aber es gibt ja auch die andere Seite. Es gibt Verschwörungstheoretiker, die dir beweisen wollen, dass die Erde flach ist. Da lacht man jetzt drüber, aber lass das mal noch 10 Jahre so weitergehen.
Absolut. Und die besetzen bestimmte Begriffe und die finde ich, wenn ich
genau
suche. Und auf einmal steht das da.
Das heißt, das entgleitet uns.
Ja.
Und ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Kooperation mit Unternehmen aus dem Digitalbereich auf jeden Fall sinnvoll. Und der muss halt reguliert sein.
Mhm. Vielleicht nochmal, du hast es eben erwähnt, euer Buch Netzgemüse ist jetzt 5 Jahre alt. Ihr habt selber 2 Söhne. Und ihr habt es vor 5 Jahren geschrieben und habt euch da auch mal einer gewissen Gelassenheit dieser ganzen Entwicklung gegenüber gezeigt, jedenfalls das, was ich davon gelesen habe. Hat das funktioniert?
Ja, im Großen und Ganzen schon. Also, ja,
es ist...
Das gibt auch immer so Phasen. Also ich habe auch so den Eindruck, einer unserer Söhne zum Beispiel spielt viel mehr, also er macht viel mehr Online-Gaming auch. Gleichzeitig ist er aber im Moment total auf Basketball und spielt wirklich täglich mindestens 2 Stunden lang Basketball, egal bei welchem Wetter. So, und dann, ich finde immer, wenn das so eine Waage ist, bei dem anderen habe ich den Eindruck, oder bei beiden habe ich den Eindruck, dass sie zum Beispiel kaum so Social Media im klassischen Sinne machen. Ich meine, wir haben den ja jahrelang allen erzählt, und ja, sei vorsichtig mit Facebook und was du da postest und so. Jetzt machen sie es auch nicht mehr, sondern machen es alles nur noch so in so semi-geschlossenen Räumen wie Snapchat, Instagram und natürlich auf WhatsApp.
Liegt daran, dass jetzt die Eltern alle auf Facebook sind und viel schlechtere Sachen posten.
Ich glaube, das ist das Schlimmste.
Das ist das Allerschlimmste.
Aber das sind ja auch nur noch Eltern.
Vielleicht, wann ist die nächste TinCon? Was erwartet uns da?
Die nächste TinCon findet statt vom 8. bis 10. Juni in Berlin, im Columbia-Theater. Einer der größten Namen, die wir jetzt schon sagen können, ist Ranga Yogeshwar, der da sein wird und darüber reden wird, lernt die Maschine vom Mensch oder der Mensch von der Maschine. Und das ist auch so toll an dieser Veranstaltung. telefonierst plötzlich mit Ranga Yogesh, weil der sagt, voll geile Idee, habe ich voll Bock dabei zu sein. So. Das ist wirklich toll, welche Leidenschaft Leute an den Tag legen. Und Cold Mirror, die unsere absolute YouTube-Heldin ist, ist auch wieder dabei, worauf wir sehr stolz sind, weil die ansonsten so diesen Rummel nicht so mag.
Okay.
Und da aber wirklich auch entspannt auf Augenhöhe mit ihren Fans mal reden kann.
Keks, alter
viele,
Keks.
Viele andere. Da kommen natürlich auch noch mehr Namen dazu. Wir werden aller Voraussicht nach im Herbst auch wieder in Hamburg sein, was uns sehr freut.
Ist das der Plan, dass ihr das einmal in Berlin, einmal in Hamburg macht?
Ja, und eigentlich ist der Plan ab nächstes Jahr, dass auch noch mehr Städte dazukommen.
Das wäre auch mal eine Frage. Ja. Könnte man einen TinCon in der Provinz machen oder braucht man dafür...
Ich glaube, es geht immer. Ein TinCon muss ja auch nicht immer 1000 Leute sein.
Das Jan, ja.
Können ja auch mal 150 sein.
Ja.
Also
ihr habt auch nicht den Anspruch, dass das Ding jetzt irgendwie aus allen Nähten platzt, sondern...
Nee. Das Schöne ist ja, es ist ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, Gewinne, die wir machen, stecken wir wieder da rein. Und deswegen müssen wir natürlich gucken, dass es wirtschaftlich funktioniert. Sind aber keine Firma, die am Ende des Jahres in der Bilanz irgendwas ausweisen muss, sondern wir sind froh, wenn es sich trägt, wenn es funktioniert. Und wenn wir da mehr Städte dazu kriegen, wir kriegen wirklich viel Zuspruch und Support auch von einzelnen Förderstellen und so. Und das läuft ganz toll und wir hoffen halt, dass wir damit einen Teil dazu beitragen können, dass man diese ganzen Themen wie Medienkompetenz und digitale Bildung einfach direkt mit Jugendlichen diskutieren kann und da auch ein Gespür für entwickelt, wo sind eigentlich die Themen. Und die sind oft ganz woanders, als wir denken.
Okay, das nehmen wir als Schlusswort. Vielen Dank. Wir sind durch, ne? Genau, wunderbar. Danke, dass du da warst. Danke für das interessante Gespräch. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit euch und der TinCon.
Danke dir sehr.
Alles Gute.
Maske.